Projeted Ensemble zur zweiten Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft. Mein Name ist Carsten Schuld und das ist mein Podcast. Die heutigen zwei Sektionen werden sehr unterschiedlich sein. Im ersten werde ich ein Buch besprechen, in dem die Autorin die Protestbibliotheken analysierte, welche zwischen 2011 und 2016 bei den unterschiedlichen Platzbesetzungen, wie zum Beispiel Occupy Wall Street, entstanden. Sie fragte danach, was diese Bibliotheken über die Proteste aussagten, aber auch welche Vorstellung davon, was Bibliotheken sind oder zumindest sein könnte, sich in ihnen zeigt. Die zweite Sektion widmet sich dann einer Studie, die danach fragte, mit welchen Methoden in den letzten 40 Jahren im Bibliothekswesen blinde und im Sehen eingeschränkte NutzerInnen und die bibliothekarischen Angebote für sie beforscht wurden. Ich kann schon mal sagen, dass diese inhaltlichen Einschränkungen der Studie zwar ihren Fokus gab, aber sie vielmehr dazu aussagte, wie im Bibliothekswesen eigentlich Forschung stattfindet. Über Menschen mit eingeschränkten Sehfähigkeiten lernt man aus ihnen nicht so viel. Sektion 1. In der letzten Ausgabe dieses Podcasts habe ich kurz mal erwähnt, dass ein Teil der Forschung zu Bibliotheken gar nicht in der Bibliothekswissenschaft betrieben wird, sondern in anderen Disziplinen. Das Buch, welches ich vorstellen will, ist gleich ein Beispiel dafür. Die Autorin ist Assistant Professor an einem English Department. Erschienen ist es im letzten Jahr bei der University of Massachusetts Press, einem Verlag, der sich sonst nicht mit Publikationen zu Bibliotheksthemen hervortut. Und dennoch, durch das Thema des Buches, scheint es mir sehr relevant für Bibliotheken selber zu sein. Untersuchungsgegenstand in Libraries Amid Protests, Books Organizing and Global Activism von Sharon Francis sind die Bibliotheken, die zwischen 2011 und 2016 bei den politischen Protesten, die mit Platzbesetzungen verbunden waren, entstanden sind. Hauptfragestellung ist, was bei diesen Bibliotheken überhaupt passiert ist. Wie und warum sind sie gegründet worden? Von wem? Wie wurden sie genutzt? Was wurde sich von ihnen versprochen? Aber sie fragt auch danach, was uns diese Geschichte darüber sagen kann, was Menschen über Bibliotheken denken und was sie von Bibliotheken auch außerhalb solcher Proteste wollen. Obwohl sie Protestbibliotheken aus verschiedenen Ländern untersucht, ich zähle die nachher nochmal auf, hat sie doch einen sehr US-amerikanischen Blick. Sie vergleicht die untersuchten Bibliotheken vor allem mit den Public Libraries in den USA, was selbstverständlich eine Einschränkung ist. Aber es ist ja auch keine vergleichende Bibliothekswissenschaft, die sie betreibt. Insoweit wäre es zu viel verlangt, wenn sie auch noch die Geschichte und Realität der öffentlichen Bibliotheken in Spanien, Frankreich oder der Ukraine einbeziehen sollte. Das wäre eher eine Aufgabe für Forschende in der Bibliothekswissenschaft selber. Die Methode, die Francis verwendet, ist nicht so eindeutig zu bestimmen. Am besten ist sie wohl als Case Studies zu beschreiben. Francis benutzt Interviews mit AktivistInnen der Protestbibliotheken, Dokumente, die von den Bibliotheken erstellt wurden, beispielsweise auf deren Social Media Accounts, aber auch weitergehende Publikationen über diese Protestbibliotheken selber. Sie hat im Laufe ihrer Forschung fast alle Orte besucht, die sie beschreibt, und auch dort Interviews geführt. Aber Protestbibliotheken selber konnte sie dann nur wenige besuchen. Die meisten Proteste waren schon vorbei, bevor die Autorin eine Chance hatte, teilzunehmen. Und damit waren die Protestbibliotheken dann auch schon Geschichte, zumindest in ihrer originalen Form, wie sie einmal gegründet wurden, wenn die Autorin am Ort ankam. Während die Methode recht offen ist und sich stark auf eine Rekonstruktion der Geschichte der Protestbibliotheken selber fokussiert, benennt die Autorin die Theorie, welche ihre Analyse leitet, genauer. Sie versteht die Proteste und die damit verbundenen Platzbesetzungen als Prefiguration, als Form des vorweggenommenen Lebens. Diese Methode wurde vom Ethnologen David Graeber eingeführt, welcher die Proteste von Occupy Wall Street sowohl untersuchte als auch unterstützte. Graeber hat sich selbst als Anarchist begriffen und tatsächlich findet sich die Idee der Prefiguration aktuell in der anarchistischen Diskussion. Beispielsweise ist sie Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe der französischsprachigen anarchistischen Zeitschrift Refraction Nummer 46, erschienen im Frühling 2021. Es ist vielleicht etwas überraschend, dass eine Theorie aus der anarchistischen Tradition genutzt wird, um Bibliotheken zu analysieren. Ich wette sogar, dass für einige überraschend ist, dass es überhaupt eine solche Tradition gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Die Theorie bietet sich aber an, wenn man verstehen will, was damals auf den Plätzen passierte. Warum Menschen praktisch kleine Städte gründeten, anstatt einfach noch eine Demo zu organisieren. Prefiguration wird in der Theorie verstanden als ein Versuch, in einer temporären autonomen Zone, noch ein Begriff aus der anarchistischen Theorietradition, so zu leben, wie das Leben in der Gesellschaft sein sollte. Menschen versuchen an solchen Orten also schon mal in einer besseren Welt zu leben. Das geht einher damit, dass man Alternativen ausprobiert. Aber dass man auch schaut, was das mit einer oder einem selber macht. Und das ist natürlich immer prekär. Die reale Welt ist ja immer noch da. Ob jetzt in Form des Zwangs, Geld zu verdienen, in Form von Problemen, die Menschen so mit sich schleppen, oder im Fall der meisten Protestbibliotheken in Form von Staat und Polizei. Man kann also immer fragen, ob diese Prefiguration überhaupt funktionieren kann und ob man in solchen Zonen wirklich etwas über ein mögliches anderes Leben lernt. Die Autorinnen der aktuellen Refraktion tun genau das, weil es ja ihr Interesse ist, herauszufinden, wie eine anarchistische Gesellschaft aussehen kann. Aber für die Analyse der Protestbibliotheken ist erstmal wichtig, dass Francis diese Bibliotheken als Teil von Protesten analysiert, in denen das versucht wurde. Nämlich in einem begrenzten Raum, in einem prekären Zustand, doch zu versuchen, wie ein anderes Leben aussehen könnte. Okay, also ein kurzer Ausflug, ein vielleicht unerwartetes Thema. Zurück zum eigentlichen Buch von Francis. Wir kommen aber auf die Prefigurations noch zurück. Sie untersuchte die folgenden 8 Bibliotheken. Die Occupy Wall Street People's Library in New York, Bibsol in Madrid, die Biblioteca Popular Victor Martinez in Auckland, die Gezi Park Library in Istanbul, die Maidan Library in Kiew, Bibliothek Debout in Paris und Lyon und die Freedom Square Library in Chicago. Die Bibliothek in Madrid wurde 2011 gegründet, die in Chicago 2016. Das ist der Zeitrahmen, in dem das Buch spielt. Damit endet dann aber auch die Zeit der Platzbesetzung als verbreitete Form, wenn auch nicht unbedingt die Geschichte der Protestbibliotheken selber. All diese Bibliotheken haben natürlich ihre Spezifika, auch die Proteste, aus denen sie erwuchsen. In Madrid oder New York wurde gegen Sparmaßnahmen der Regierung protestiert und die Proteste wuchsen sich aus zu einer allgemeinen Kritik einer jeweiligen Gesellschaft. In Kiew ging es um eine Revolution und, im Gegensatz zu den anderen Protesten, die politisch eher links zu verorten sind und mit Nationalgefühlen wenig zu tun haben, ging es in Kiew auch darum, die ukrainische Nation neu zu begründen. In Auckland ging es um einen Protest gegen das kontinuierliche Deinvestment in sozial schwierigen Stadtbezirken. In Paris und Lyon ging es darum, dass sich Frauen auch in der Nacht ohne Angst vor Übergriffen in der Stadt bewegen können sollen. In Istanbul ging es zuerst um einen Protest gegen ein Gentrifizierungsprojekt. Aber auch bei all diesen Beispielen wuchs sich der jeweilige Protest schnell aus und führte dazu, dass Plätze langfristig besetzt wurden und selbst organisiert, aber auch wild Protestcamps gegründet wurden, die über Tage und Wochen bestanden, manchmal auch länger. Fast alle dieser Camps wurden dann irgendwann von der Polizei geräumt. Und, was uns interessiert, was alle diese Protestcamps verband, war, dass in allen von ihnen Bibliotheken gegründet und betrieben wurden. Was sind die Gemeinsamkeiten zwischen diesen Bibliotheken, die Francis in ihrem Buch zeigen kann? Zuerst entstanden alle diese Bibliotheken ohne großen Plan, sondern praktisch aus dem Moment selber heraus. Die Geschichte der Occupy Wall Street People's Library ist die, dass in der ersten Nacht des Protestes irgendjemand einen Stapel Bücher ablegte mit einem Zettel, dass das eine Bibliothek sei und dann wieder verschwand. Und andere Personen nahmen sich diesem Stapel an und daraus wurde dann die eigentliche Bibliothek mit eigenem Zelt, eigenem Bibliotheksstempel und Social Media Accounts und so weiter. Das ist auch schon der zweite Punkt. Immer fühlten sich einige Menschen schnell für die jeweilige Bibliothek verantwortlich. Einige wenige davon hatten bibliothekarischen Hintergrund, die meisten aber nicht. Einige arbeiteten einige Tage mit und verschwanden dann wieder. Andere sind zum Teil noch bei den Nachfolgern der Protestbibliotheken aktiv. Aber die bibliothekarische Ausbildung selber war kein wichtiges Kriterium, ob sich jemand für die Bibliotheken engagierte oder nicht. Weiterer Punkt. All diese Bibliotheken basierten auf gedruckten Büchern. Es waren immer gedruckte Bücher, die sich während der Proteste ansammelten und es waren immer diese Bücherberge, die dazu führten, dass Leute daraus richtige Bibliotheken machten. Andere Medienformen spielten praktisch keine Rolle. Alle dieser Bibliotheken entstanden aus Spenden. Immer kamen mehrere tausend Bücher zusammen, manchmal Zehntausende. So viele, dass viele der Bibliotheken gar keinen Platz hatten, alle auf einmal aufzustellen. Die Spenden kamen zum Teil von AutorInnen, welche die Proteste unterstützten, oder auch von sympathisierenden Verlagen, aber meistens kamen sie von irgendwelchen Menschen, die den Eindruck hatten, dass das jetzt der richtige Platz war, um Bücher zu spenden. In allen Bibliotheken wurde erstmal inhaltlich alles genommen und aufgestellt, wenn es auch thematische Schwerpunkte gab. Politik und gesellschaftliche Fragen überwogen meistens. Was verständlich ist, es geht ja in diesen Protesten gerade darum. Die Personen, welche die Bibliotheken nutzten, waren dann aber meist an Romanen und Kinderliteratur interessiert. Das zieht sich auch durch die ganzen Bibliotheken durch. Die Systematiken in allen Bibliotheken waren mehr oder minder improvisiert und wurden auch ständig geändert, teilweise täglich, weil die Bibliotheken teilweise auch täglich ab und wieder neu aufgebaut wurden. Und all diese Bibliotheken wurden während der Proteste auch intensiv genutzt. Sowohl als Ort, wo Bücher ausgeliehen wurden, als auch als Ort, wo Bücher in Ruhe gelesen wurden, als auch als Ort, wo Veranstaltungen, Diskussionen, Lesungen und so weiter stattfinden. Weiterer Punkt. Alle diese Bibliotheken entwickelten ein System der Ausleihe auf Vertrauen. Medien wurden als zur Bibliothek gehörig gestempelt, aber es gab nie die Erwartung, dass sie wirklich alle zurückgebracht wurden. Alle Bibliotheken etablierten Social-Media-Kanäle, in denen sie über ihre Arbeit berichteten, teilweise auch über die Räumung der jeweiligen Plätze hinaus noch. Eine Anzahl dieser Bibliotheken setzte die Arbeit auch fort, nachdem die Plätze geräumt wurden, und suchte andere Organisationsformen. Beispielsweise wurden Bibliotheken in besetzten, selbstverwalteten Zentren in Spanien untergebracht. Was Francis jetzt auch macht in dem Buch, ist einen Vergleich anzustellen zwischen US-amerikanischen öffentlichen Bibliotheken und diesen Protestbibliotheken. Mit dem Verweis auf die Geschichte der US-amerikanischen Bibliotheken und dem Einfluss von Henry Carnegie Anfang des 20. Jahrhunderts auf diese, stellt sie fest, dass die öffentlichen Bibliotheken immer fest in der kapitalistischen Gesellschaft verankert sind. Bei allem Diskurs um Demokratie und aktuell um Communities und so weiter, der von Bibliotheken aufgerufen wird, seien sie fest mit den Zielen verbunden, die auch in der restlichen Gesellschaft verfolgt würden. Dies zeige sich zum Beispiel an der Idee des Aufstiegs durch Lernen, durch Kompetenzorientierung oder dem Fokus auf Innovation. Die Arbeit von öffentlichen Bibliotheken, zum Beispiel bei ihren Veranstaltungen oder wenn sie sich vorstellen, wie sie genutzt werden sollen, würde am Ende immer darauf abzielen, Menschen beim Erreichen dieser gesellschaftlich festgesetzten Ziele zu unterstützen. Protestbibliotheken lassen laut Francis dagegen eine Alternative aufscheinen. Sie können diese Alternative nicht sofort umsetzen, aber sie können sie andeuten. Das ist mit Prefiguration gemeint. Sie stellen eine andere Form von Bibliotheken dar, nämlich Büchersammlungen mit praktisch keinen Zugangsbedingungen, die auf Vertrauensbasis funktionieren, die als Rückzugsorte genutzt werden können, ohne dass sie gleich auffordern, dass bestimmte Ziele angestrebt werden müssen. Und offenbar werden sie als Teil einer besseren Gesellschaft verstanden, sonst wären sie nicht so oft bei solchen Protesten gegründet worden. Und so wären sie, im Gegensatz zu den US-amerikanischen Public Libraries, auch wirklich in der Lage, Communities zu bilden. Ganz kurz, in dem Kapitel, in dem sie die Bibliothek auf dem Maidan bespricht, in Kiew, erwähnt Francis auch noch, dass es andere Traditionen von Bibliotheken gibt. Sie stellt kurz dar, wie Lenin und vor allem seine Frau und Volksbildungskommissarin Nadeschda Krupskaja in der Sowjetunion ein noch anderes, auch nicht perfektes öffentliches Bibliothekssystem aufbauen ließen. Sie führt es aber nicht weiter aus, also lassen wir es hier auch kurz bei dieser Erwähnung. Was kann man nun aus diesen Ergebnissen lernen? Insbesondere kann man etwas für die Bibliothekspraxis daraus ziehen. Was sich so oder so zeigt, sind drei Sachen. Erstens, öffentliche Bibliotheken, egal wie positiv sie sich selber sehen oder wie positiv sie gesehen werden, können nicht aus der Gesellschaft, in der sie existieren, heraustreten. Die in der Gesellschaft verbreiteten Ziele sind auch immer die Ziele, die sie unterstützen, direkt oder indirekt. Das wird halt sichtbar, wenn man sie mit den Bibliotheken vergleicht, die so eingerichtet sind, dass sie explizit auf eine bessere zukünftige Gesellschaft vorwegzugreifen versuchen. Sicherlich ist es allen auch irgendwie so klar. Die Bibliotheken werden von der jetzigen Gesellschaft finanziert, also verhalten sie sich auch in ihnen. Aber der Vergleich macht leichter sichtbar, was das auch heißt. Zweitens. Francis zeigt, dass Menschen grundsätzlich Bücher, gedruckte Bücher und Bibliotheken miteinander verbinden und dass sie Bibliotheken mit utopischen Vorstellungen verbinden. Die Gesellschaften, die dort auf den Plätzen ausprobiert wurden, sollten alle Bibliotheken enthalten. Allerdings, vieles, was Bibliotheken als modern oder wichtig ansehen und was ja auch genutzt wird, scheint nicht zu diesen Vorstellungen dazuzugehören. Zum Beispiel elektronische Medien, Makerspaces, Berufsberatung, feste Systematik, das wurde auf diesen Plätzen alles nicht reproduziert oder neu erfunden. Es gibt also immer einen Unterschied zwischen dem, was Menschen als wichtigen Teil der Bibliotheken ansehen und dann auch einrichten, wenn sie die Chance dazu haben, und dem, was öffentliche Bibliotheken heute tatsächlich machen. Wieder natürlich, weil die realen Bibliotheken ja auch aus der realen Gesellschaft nicht heraustreten können. Drittens, und das ist der Punkt, worauf es dann hinauskommt. Das zeigt dann aber auch, dass es in der Bevölkerung einen großen Goodwill für Bibliotheken gibt. Bei allen Zweifeln, die Bibliotheken manchmal über ihre eigene Bedeutung haben, kann man sich offenbar darauf verlassen, dass zumindest ein Teil der Bevölkerung Bibliotheken möchte. Auch in der nächsten Gesellschaft, falls sie kommt, aber höchstwahrscheinlich auch in der jetzigen. Auf diesem Goodwill können Bibliotheken ihre Politik, egal ob im lokalen oder im größeren Rahmen, aufbauen. Sie können darauf zurückgreifen, wenn es darum geht, Bibliotheken zu retten oder auch auszubauen. Aber das muss proaktiv getan werden. Man muss diesen Goodwill politisch nutzen. Gleichzeitig werden Bibliotheken diesen Goodwill auch immer systematisch enttäuschen. Die Bibliothek wird nie nur ein Ort zum ruhigen Lesen sein und nicht nur gedruckte Bücher enthalten. Aber das hat den Goodwill bisher auch nicht ausgeschaltet. Die Bibliotheken können eigentlich vertrauen, dass es immer Menschen gibt, die sie, zumindest als Büchersammlung mit einfachem Zugang, wichtig finden. Sogar dann, wenn die Gesellschaft sich ändert. Interlude. Heute im Interlude der Hinweis auf zwei neu erschienene Zeitschriftennummern. Einerseits hat die OBIB, die vom Verband Deutscher Bibliothekarinnen und Bibliothekare herausgegeben wird, die Nummer 3 2021 abgeschlossen. Die OBIB funktioniert so, dass Artikel, die den Review-Prozess und den Korrekturprozess durchlaufen haben und quasi publikationswürdig sind, immer schon sofort publiziert werden und dann zu einem bestimmten Zeitpunkt gesagt wird, das ist ja eine vollständige Ausgabe. Deswegen waren die meisten Artikel in dieser Ausgabe auch schon vorher publiziert, obwohl die letzten wenige Tage vorher freigeschaltet wurden. Die Ausgabe findet sich unter o-bib.de und enthält zum Beispiel einen Werkstattbericht über die Datenmigration vom NEBIS-Verbund zu SLSP, dem jetzigen Verbund Schweizerischer Wissenschaftlicher Bibliotheken. Gleichzeitig freue ich mich, sagen zu können, dass wir von der Libreas-Redaktion es geschafft haben, die erste Ausgabe des Jahres 2021 zu veröffentlichen. Ich kann sagen, im Hintergrund war es diesmal schwierig, weil alle viel zu tun haben und die Pandemie uns immer noch so ein bisschen trifft. Die Nummer ist leider auch relativ dünn. Wir hatten uns mehr versprochen beim Thema Automatisierung und Roboter. Trotzdem 5 Artikel, leider muss ich sagen, auch 2 selber von mir. Ich finde die natürlich gut und kann vor allem dem zur Geschichte der Automatisierung, also der Einführung von Computern in Bibliotheken in den 60er Jahren im Dachraum, empfehlen. Ich hatte sehr viel Spaß, den zu schreiben und die Recherche dazu zu machen. Die Ausgabe findet sich unter www.libreas.eu und wir streben an, die Ausgabe 2 2021 auch noch erscheinen zu lassen. Und wir streben an, die Ausgabe 2 2021 auch noch erscheinen zu lassen vor Silvester. Sektion 2. In dieser Sektion werde ich eine Studie zu Methoden, die in der Bibliotheksforschung genutzt werden, vorstellen. Die Studie selber hat einen noch engeren Fokus, nämlich explizit Forschung zu NutzerInnen mit Sehbeeinträchtigungen bis hin zur Blindheit. Aber wir werden schnell sehen, dass wir trotz dem Fokus in diesem Fall eigentlich wenig über diese NutzerInnen selber lernen, obwohl das selbstverständlich auch interessant wäre. Ich rede über die Studie Studies on Blind and Visually Impaired Users in RAS Literature, a Review of Research Methods, die von Iris C., Shengang Wang und Meredith Saber in der Library and Information Science Research Ausgabe 3 2021 veröffentlicht wurde. Zuerst präsentiere ich Fragestellung und die Methode und werde mich ein bisschen länger auf die Methode selber stützen. Es ist nämlich eine, die ich in vereinfachter Form auch immer öfter benutze und die ich für viele Fragen tatsächlich empfehlen kann. Danach stelle ich dann die Ergebnisse der Studie vor und verorte sie ein wenig. Der Praxisbezug der Studie ist vielleicht nicht ganz so offensichtlich, deswegen stelle ich den auch nochmal gesondert heraus. Was C. Wang und Saber interessiert, ist, welche Methoden bei Untersuchung der genannten Gruppe von NutzerInnen verwendet wurden, auch welche Fragen in diesen Studien gestellt wurden und wie die Daten, die in ihnen erhoben wurden, analysiert wurden. Es geht also eher um die Studien selber und was in den Studien getan wurde. Die Autorinnen sagen ganz richtig, dass das ein Thema ist, welches immer mehr Interesse zu wecken scheint. Forschende, auch aus der Bibliothekswissenschaft, wollen immer öfter wissen, ob es eine Entwicklung bei den Forschungsmethoden und Themen ihrer Wissenschaft gibt. Warum dieses Interesse wächst, kann man selbstverständlich nicht so einfach sagen. Aber es ist schon so. Eine lebendige Wissenschaft zeichnet sich auch dadurch aus, dass die Methoden mitentwickelt werden. Dass also aktiv reflektiert wird, welche Methoden sich für welche Fragen als sinnvoll herausgestellt haben und welche als weniger sinnvoll. Und dass aktiv in der jeweiligen Community daran gearbeitet wird, den Einsatz von Methoden zu verbessern. In vielen Wissenschaften kann man das daran sehen, dass immer wieder neue, bessere Messgeräte gebaut werden. In anderen Wissenschaften heißt es oft auch, dass standardisierte Fragebögen oder Auswertungsverfahren erarbeitet und verbreitet werden. Mir persönlich scheint hinter solchen Studien wie der von Xie et al. Die Frage zu stehen, ob die Bibliotheksforschung auch eine solche Methodenentwicklung mitmacht. Der Fokus der Studie auf Forschung mit NutzerInnen mit Sehbeeinträchtigung oder Blindheit erlaubt es Xie et al., einen recht langen Zeitraum in den Blick zu nehmen. So viele Studien sind es dann nämlich nicht, die sie auswerten können. Deshalb können sie aber auch auf 40 Jahre Forschung zurückgreifen. 40 Jahre sind eine lange Zeit, das sollte dann eigentlich auch erlauben, längerfristige Trends zum Beispiel bei der Methodenentwicklung zu zeigen. Die Methode, die Xie et al. Für ihre eigene Studie nutzen, ist eine angepasste Form der Systematic Review. Systematic Review selber ist eine Methode, die in der medizinischen Forschung genutzt wird, um möglichst vollständig Daten aus den zahllosen Studien zu einzelnen Themen zusammenzubringen und dann so auszuwerten, dass daraus ein Mehrwert entsteht. Systematisch. In der Medizin geht es da immer um tausende Studien und auch Ergebnisse von Versuchen, die gar nicht publiziert wurden, die dann systematisch zusammengefasst, normalisiert und neu ausgewertet werden. Das kann ein jahrelanger Prozess für nur eine Systematic Review sein, der dann auch oft von Medizinbibliotheken unterstützt wird. In der Medizinforschung haben sich dann auch Gütekriterien etabliert, die erfüllt werden müssen, damit man überhaupt von einer Systematic Review sprechen kann. Diese Kriterien machen Sinn, weil in der Medizin geht es um Menschenleben. Aber sie sind auch praktisch unerfüllbar, wenn man nicht die ausreichenden Ressourcen für die Systematic Review hat. Es gibt auch immer wieder Versuche, jetzt als Nebenbemerkung, Systematic Reviews in anderen Bereichen zu etablieren. Zum Beispiel hat der Kollege Andreas Ledel auf dem Bibliothekstag 2020 vorgestellt, wie die Bibliothek der Fachhochschule Nordostschweiz versucht, die Erstellung solcher Reviews in der Erziehungswissenschaft zu unterstützen. Es ist also ein Thema, was zumindest einige Bibliotheken auch als Forschungsunterstützung interessiert. In der Bibliotheksforschung wird die Methodik angepasst im Normalfall. Nicht nur, weil es gar nicht so viele Ressourcen gibt wie in der Medizin, um solche Studien zu erstellen, solche Systematic Reviews, sondern auch, weil es bei den Fragen selten um Leben oder Tod geht. Die angepassten Methoden erbringen trotzdem interessante Ergebnisse. Man muss nur immer beachten, dass es nie so Studien sind wie in der Medizin, die den Anspruch auf Vollständigkeit oder möglichst vollständiger Objektivität erheben können. Was bei diesen Systematic Reviews gemacht wird, ist ein Dreischritt. Zuerst wird eine möglichst große Zahl von Studien zu einem Thema versammelt. Man schreibt eine Recherchestrategie mit Ein- und Ausschlusskriterien und wendet genau die an. In der Medizin jagt man möglichst allen Studien hinterher, auch wenn die nur an ganz entlegenen Orten publiziert wurden oder auch nie angefangen und nie abgeschlossen. Im Bibliothekswesen konzentriert man sich oft auf die bekannten Fachdatenbanken. Wenn man eine möglichst große Zahl von Studien hat, werden diese nochmal angeschaut. Erfüllen sie wirklich alle Inklusionskriterien? Müssen sie aus anderen Gründen ausgeschlossen werden? Oft finden sich bei der ersten Recherche zum Beispiel Reviews anderer Studien, die dann aus dem Korpus wieder entfernt werden. Anschließend im zweiten Schritt werden dann Analyseraster für diese Studien erstellt. Diese können entstehen, indem bestimmte Fragen an die Studien gestellt werden, beispielsweise in unserem Fall, welche Methoden die untersuchten Studien verwenden. Oder sie entstehen, indem man eine Anzahl zufällig aus dem Korpus genommener Studien vollständig liest und inhaltlich kodiert. Aus dem gesammelten Kurz wird dann ein Raster erstellt, von dem man hoffen kann, dass alle im Korpus vorhandenen Themen abgedeckt werden. Wieder in der Medizin kann man weitergehen und beispielsweise nach spezifischen Daten fragen, die normalisiert werden und dann nochmal ausgewertet werden können. Also zum Beispiel kann man die Daten über die Wirkung eines Medikaments aus 300 Studien zusammenfassen. Aber das macht man im Bibliothekswesen nicht. Niemand hat die Ressourcen dafür, auch gibt es kaum Studien mit normalisierbaren Daten. Im dritten Schritt werden dann alle Studien aus dem Korpus gelesen und mit dem jeweiligen Raster bewertet. Im Idealfall machen es mehrere Personen unabhängig voneinander. Wenn man das so machen kann, werden die Ergebnisse der Personen miteinander verglichen. Man hofft, dass sie gleich sind, dann kann man von einer gewissen Objektivität ausgehen. Wenn nicht, muss es ein Verfahren geben, wie man zu einem Konsens kommt, beispielsweise durch eine weitere Person, die eine Entscheidung trifft. Im Normalfall wird im Bibliothekswesen aber auch das Lesen und Kodieren der ganzen Studien aus dem Korpus durch eine Person durchgeführt, die dann halt versucht, möglichst wenig subjektiv zu sein, was aber nie auszuschließen ist. Das ist einfach eine Ressourcenfrage. Die Studie, die wir heute vor uns haben, von See et al., ist eine der wenigen, die tatsächlich auch das Lesen und Kodieren von zwei Personen durchführen lassen konnte. Und dann, nachdem man all diese Schritte durchgegangen ist, kann man oft die Ergebnisse recht einfach auszählen. Man kann oft zeigen, welche Themen oder Methoden in den Studien des untersuchten Korpus oft vorkommen und welche weniger. Zeitliche Verläufe kann man auch oft zeigen, beispielsweise, dass ein bestimmtes Thema erst ab einem bestimmten Zeitpunkt auftrat. Man kann mit den richtigen Fragen auch zeigen, was fehlt, wenn man etwas Bestimmtes erwartet hat. Und wieder, im Medizinbereich kann man weitergehen, aber im Bibliotheksbereich ist das oft das Ende dieser Systematic Reviews. Aber sie bringen erstaunlich viel, weil sie nicht einfach einen kurzen Einblick geben, sondern einen Überblick herstellen, den die Autoren der Studien, die man so zusammenfasst, gar nicht im Fokus hatten. Und durch das systematische Vorgehen sind es dann auch nachvollziehbar und oft bessere Ergebnisse, als wenn jemand unsystematisch und oft recht subjektiv einige ausgewählte Studien zusammenfasst. Man sieht so einfach besser Strukturen. Okay, zurück zur eigentlichen Systematic Review von See et al. Deren Frage war ja, welche Methoden in Studien in der Library and Information Science mit NutzerInnen mit Sehbehinderungen verwendet wurden. Sie beschränken sich bei der Recherche auf die Datenbanken Web of Science, LISS, LISTA und LLIS. Die letzten drei sind bibliothekarische Fachdatenbanken. Zudem wählten sie nur Journalartikel in englischer Sprache aus. Dafür weiteten sie den Fokus auf die Zeit von 1980 bis 2020. Wie gesagt, 40 Jahre. Der erste Durchgang der Recherche erbrachte noch 1967 Ergebnisse. Nach der Anwendung der Inklusionskriterien und der Exklusionskriterien besteht dann der Korpus, den sie untersuchten, aus 165 Studien. Diese wurden dann, wie schon gesagt, von zwei verschiedenen Codern gelesen und auf der Basis eines Rasters bewertet. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Zuerst zeigt sich, dass die Zahl der Studien zu dieser Gruppe von NutzerInnen kontinuierlich steigt, wobei See et al. Dies vor allem darauf zurückführen, dass die Zahl von Homepages und digitalen Angeboten wächst, die untersucht werden können. Es zeigt sich in der Auswertung nämlich auch, dass das Thema Accessibility in 50% der untersuchten Studien im Mittelpunkt steht. Dieses steht vor allem bei digitalen Angeboten im Interesse. Die Informationsinteressen der NutzerInnen waren Thema von 21% der Studien, andere bibliothekarische Angebote bei 18% der Studien. Die Usability von nicht-digitalen Angeboten untersuchten 10% der Studien. Man erfährt also in den Studien mehr über bibliothekarische Angebote und über digitale Angebote als über die Interessen der NutzerInnen mit Sehbehinderung selber. Aber das sind nicht die Ergebnisse, die für mich hervorstechen. Interessant ist die Übersicht zu den verwendeten Methoden in den Studien im Korpus. Es zeigt sich nämlich, dass vor allem recht einfache Methoden benutzt wurden. In leicht über 50% der Studien wurden Umfragen benutzt, in 42% Interviews, in 24% Assessment Reports, also auch Berichte, die abgefragt wurden. Und erst 19,5% der Studien benutzten mit der Auswertung von Logfiles eine grundsätzlich andere Methodik. Über die Hälfte der Studien im Korpus, nämlich rund 56%, benutzten eine Methode. 28,5% zwei Methoden und 18,5% drei. Es sind also vor allem auch einfache Methodendesigns, die genutzt wurden. Dieser Eindruck wird unterstützt durch den Fakt, dass entweder keine oder deskriptive Statistik genutzt wurden. Es wurde also oft der Status beschrieben, sagt so und so viele Personen sagen das, so und so viele Personen sagen das, aber es wurde nicht versucht, die Daten mittels explorativer Statistik zu analysieren und weitergehende Zusammenhänge zu finden. See et al. Bemerken bei der Diskussion der Ergebnisse, dass viele Potenziale für weitere Forschung in diesem Bereich bestehen. Sie merken an, dass es kaum Experimente gibt, also selten Thesen aufgestellt und dann geprüft werden. Zudem schlagen sie vor, dass Studien längerfristiger angelegt werden könnten und nicht immer nur der Status zu einem Zeitpunkt dargestellt wird. Und sie bemerken auch richtig, dass die theoriegetriebene Forschung fehlt. Es wird viel ausprobiert, zum Beispiel wie eine bestimmte Sache, ein bestimmtes Angebot funktioniert, aber es scheint wenig darüber nachgedacht zu werden, wie und warum etwas so ist, wie es ist. Zuletzt merken Sie auch noch an, dass gerade die qualitativen Methoden, also Interviews, Beobachtungen und so weiter, und wie bei der Auswertung der erhobenen Daten vorgegangen würde, genauer beschrieben werden müssten. Bislang sei es schwierig nachzuvollziehen, was genau in den einzelnen Studien gemacht wurde, und es sei deshalb auch schwer möglich, die überhaupt zu reproduzieren. Diese Ergebnisse decken sich mit ähnlichen Untersuchungen zu den Methoden, die in der Bibliotheksforschung genutzt werden. Das bemerken Sie et al. Selber auch in Ihrem Text. Die Studien zu NutzerInnen mit Sehbeeinträchtigung stechen in diesem Fall kaum aus den Studien zu anderen Themen im Bibliotheksbereich heraus. Das finde ich ein bemerkenswertes Ergebnis. Es zeigt sich hier wieder einmal, dass es eigentlich keine richtige Methodenentwicklung in der Bibliothekswissenschaft gibt. Vielmehr werden vor allem naheliegende Methoden genutzt. Das ist selbstverständlich auf der einen Seite den verfügbaren Ressourcen geschuldet. Wenn die Forschung neben dem Bibliotheksalltag gemacht wird oder wie an Fachhochschulen immer von der Projektfinanzierung abhängt, dann ist es einfach schwer, daneben noch eine Methodenentwicklung zu betreiben. Manchmal wird zwar versucht, Methoden aus anderen Forschungsdisziplinen zu nutzen, aber auch das führt oft nicht dazu, dass diese Methoden dann über die jeweiligen Projekte hinaus etabliert werden oder sich Gedanken darum gemacht werden, welche Möglichkeiten diese einmal übernommenen Methoden für die restliche Bibliotheksforschung eigentlich anbieten. Es ist dann tatsächlich einfach so, dass Umfragen und Interviews die Forschung in Bibliotheken prägen, mit all ihren Vor- und Nachteilen. Was heißt das in der Praxis? Selbstverständlich ist das erstmal eine Aufforderung, es anders zu machen. Das ist leichter gesagt als getan. Aber schon, wenn man sich angewöhnen würde, jeweils die konkrete Methode und Datenauswertung einer Studie, diese auch zu beschreiben, inklusive einer Reflexion, was daran gut oder weniger gut war. Und wenn man sich angewöhnen würde, bei Studien zu schauen, welche Methoden in ähnlicher Richtung mit welchen Ergebnissen genutzt wurden, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Was Systematic Reviews wie die von See et al. Zeigen, ist, dass die Methodenentwicklung ein Desiderat in der Bibliotheksforschung ist. Ein Desiderat kann man auch nur angehen, wenn man es sieht. Sicherlich würde so eine Veränderung auch heißen, dass sich die Forschungskultur in der Bibliothekswissenschaft ändern und dass auch mehr Ressourcen besorgt werden müssten. Das heißt, dass es vielleicht nie passieren wird, auch wenn es besser wäre. Für die Praxis heißt das auch, dass wir die Ergebnisse der Bibliothekswissenschaft immer situieren müssen. Die meiste Forschung fokussiert einfach darauf, bestimmte konkrete Fälle zu untersuchen. Die Situation in einer Bibliothek, die Nutzung eines Angebots und so weiter. Und das immer wieder mit recht einfachen Methoden, die am Ende mehr zeigen, was ist und weniger, warum etwas so ist, wie es ist. Wir können halt oft sagen, das und das funktioniert in dem und dem Setting so und so. Aber kaum jemand macht sich Gedanken darum, warum zum Beispiel NutzerInnen so handeln, wie sie handeln. Es gibt so leider auch kaum einen gemeinsamen Wissensbestand, den man gemeinsam aufbaut und auf den man immer wieder zurückgreifen kann. Bibliothekswissenschaft ist halt sehr projektbezogen organisiert, was zu einer gewissen Flexibilität beiträgt, aber halt auch seine Grenzen hat. Das muss dann beim Transfer von Wissen aus der Wissenschaft in die Praxis immer beachtet werden. Das war der Podcast aus der Bibliothekswissenschaft Nummer 2, erschienen im Oktober 2021. Ich hoffe, Sie interessieren sich dann auch für die folgenden Ausgaben. Bis dahin, bonsoir et bonne santé.